Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, es ist schön, sich in der Gegenwart des Herrn zu freuen. Und es ist gut, es ist auferbauend, es ist ermutigend. Es gibt so manchen Christen, der die Meinung vertritt, dass wenn sich Gemeinde sammelt, wenn sich Christen sammeln im Gottesdienst, dass das immer positiv sein muss, dass negative Nachrichten keinen Raum haben dürfen, denn wir wollen uns ja schließlich erbauen, wir wollen ja schließlich mit einer guten Laune rausgehen. Wir haben aber eben gerade gesungen, der Herr ist Mittelpunkt in meiner Stärke, und wir haben auch gesungen, dass der Herr Mittelpunkt ist in unserer Schwäche. Das bedeutet, beides muss Platz finden, wenn die Kinder Gottes sich sammeln und vor Gottes Thron stehen. Es ist gut, miteinander zu lachen und sich zu freuen. Aber es braucht auch die Möglichkeit, es braucht die Akzeptanz, dass wir auch miteinander schwere Dinge händeln, schwere Dinge behandeln, auch wenn sie uns eine Träne kosten oder nicht nur eine. Es ist auch wichtig, dass wir merken, auch ich, der ich heute vielleicht nicht so fröhlich bin wie andere, der gerade nicht so viel zu feiern hat, darf trotzdem hier sein, und meine Schwäche wird nicht einfach ausgeblendet, weil das irgendwie die Stimmung, die Atmosphäre kaputt machen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Und wir haben eben gerade auch gesungen, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das bedeutet, es muss auch Platz sein für Dürstende und nicht nur für Satte, die schon gesättigt sind und von ihrer Sattheit, ich sag mal, Zeugnis geben. Es braucht auch Menschen, die sagen, ich dürste gerade und ich bin ausgetrocknet und ich muss an diese Quelle herankommen. Und ich möchte, bevor wir heute in unsere Predigt gehen, möchte ich so einen dürstenden Moment ansprechen, der zwar nicht unsere Gemeinde betrifft, aber doch unsere Region. In den vergangenen Tagen hatte uns auch durch die Nachrichten sehr stark beschäftigt, dass ein 14-jähriges Mädchen aus Gottenheim verschwunden ist. Und sie wurde jetzt gefunden in Hessen, und zwar in einem See. Ist verstorben. Gottenheim ist nicht weit weg. Hey, Gottenheim ist ein paar Minuten von hier. Gottenheim ist eigentlich noch unser, wie sagt man, Einzugsgebiet. Einige fahren weiter hierher als aus Gottenheim. Gottenheim gehört zu uns. Und das kann uns nicht kalt lassen. Was für ein Desaster. Was für eine Tragödie. Wir haben auch 14-Jährige unter uns. Meine Teenies sind in diesem Alter. Die Vorstellung, dass jemand aus unserem Kreis in diesem Alter einfach weg und nach ein paar Tagen hörst du, tot. Was? Was für ein Elend. Was für ein Drama. Und es ist wichtig, dass wir als Christen auch merken, ja, es ist schön, wenn wir uns miteinander freuen, aber weinen wir auch mit den Weinenden? Trauern wir mit den Menschen, die nicht weit von uns weg wohnen und jetzt ihre 14-jährige Tochter verloren haben auf eine schreckliche, desaströse Art und Weise? Und ich glaube, dass wir nicht blind sein dürfen, als Christusgemeinde in Emmendingen, dass wir auch unser Klagen zu Gott erheben und für diese Familie eintreten. Denn es könnte auch eine Familie von uns sein. Wer weiß, vielleicht kennt sogar jemand diese Familie. Wir müssen als Christen dazu uns stellen und sagen, Herr, hilf. Lass uns gemeinsam aufstehen und Gott klagen, was dort passiert ist. Und dass Gott mit seinem Wasser des Lebens dort präsent ist, wo gerade Tod regiert. O Herr, wir weinen vor dir. Herr, wir klagen es dir, was dort passiert ist. Es könnte jemand von uns sein, Herr, und es ist so nah dran. Das können wir doch nicht einfach an uns vorübergehen lassen. Es ist so ein Elend, Herr. Und ich bete, dass du die Schleusen des Himmels öffnest und dein Wasser des Lebens dieser Familie zukommen lässt. Und dass du sie irgendwie tröstest. Herr, wir haben nicht die Antwort in der Hand. Warum? Aber Herr, ich weiß, dass du aus großen Tragödien auch Segen entstehen lassen kannst. Herr, wir bitten dich, dass diese Familie, die ich nicht kenne, dass du diese Familie in Gottenheim ummantelst und umschützt, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die ein offenes Ohr haben, ein offenes Herz haben, die mittrauern, mitklagen und Hoffnung sehen können, dass sie Menschen kennen, die für sie beten, Herr, und wenn sie keine haben, dann wollen wir da sein und beten. Und ich bitte, Herr, höre unser Gebet und segne diese Familie. Segne die Eltern, die völlig zerstört sein müssen. Herr, sei bei ihnen. Und Herr, wir bitten dich, dass der Täter geschnappt wird, und wir beten um Gerechtigkeit, Herr. Herr, wir sind nicht blind für Ungerechtigkeit, das warst du auch nicht, sondern hast es streng ermahnt, hast streng angeklagt und hast verordnet, dass auch Gesetze in diesem Land Straftäter bestrafen sollen. Und das ist gut und richtig, so sagt es dein Wort, das Gute soll gelobt werden und das Böse muss bestraft werden. Herr, und wir beten, dass dieser Täter auch geschnappt wird und dass er auch seine Strafe bekommt. Gleichzeitig wollen wir auch unseren Feind lieben und beten, Herr, schenk ihm Umkehr und Einsicht, dass er Buße tut und dass er erkennt, was für ein großes Unrecht er getan hat. Und dass er Vergebung bei dir findet. Stelle auch um ihn, Herr, Menschen, die dich kennen, dass er den Weg der Vergebung findet, dass er versöhnt wird, ehe sein Leben zu Ende geht. Herr, wir beten, dass du dich dieser Situation annimmst und dort, wo wir Menschen ohnmächtig werden, dass du handelst, aufstehst und Menschen, die im Staub liegen, aus dem Staub erhebst. Amen. Wir haben vorne einen schönen Moment hier erlebt. Unsere Schwester Anna stand hier vorne und hat ein paar Zeilen von sich erzählt, hat gesagt, wer sie ist. Und zu ihrer Identität gehörte es, sie sagte, dass sie verheiratet ist, dass sie 5 Kinder hat und die sind verheiratet. Also hat sie 10 Kinder. Also wir sehen, dass Anna sich gut multipliziert hat. Anna hat es geschafft, sich zu vervielfältigen mit ihrem Mann und hat damit auch dem Auftrag entsprochen, den wir schon auf den ersten Seiten der Bibel finden. Denn Gott, und das ist der Beginn unserer Predigt, Gott hat bereits zur Geburtsstunde des Menschen das Prinzip der Vervielfältigung und der Multiplikation ins Herz des Menschen gelegt. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 28, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also Gott hat den Menschen in den Garten gesetzt, auf diese Erde gesetzt und ihn zum Verwalter eingesetzt, als Korregenten eingesetzt. Der König setzt Korregenten ein, und gibt ihnen zum Auftrag, vervielfältigt euch, multipliziert euch. Ihr sollt als meine Ebenbilder meine Herrlichkeit leuchten lassen und nicht nur für euch alleine, du bist mein Ebenbild, Adam, und hab darin genug, mich zu kennen. Nein, das reicht nicht. Ich möchte, dass die Erde, die ich geschaffen habe, auch voll von der Herrlichkeit des Herrn sein soll, sodass Ebenbilder, meine Ebenbilder, mein Abglanz, mein Spiegelbild sich vervielfältigt und irgendwann die ganze Erde umspannt und meine Ebenbilder das eben tun. Im Prinzip den königlichen Einflussbereich maximieren. Amen. Damit das geschehen konnte, hat er nicht einfach nur den Menschen kreiert und ihn dann losgeschickt, sondern wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, damit der Mensch das überhaupt tun konnte, musste er zu einer lebendigen Seele werden. Und nicht nur einfach eine Hülle, ein fleischliches Produkt oder ein fleischernes Produkt, sondern es heißt in 1. Mose 2, Vers 7, dass Gott auch seinen lebendigen Atem dem Menschen eingehaucht hat. Erst dann, in diesem Augenblick, wurde er eine lebendige Seele und unterscheidet sich maßgeblich vom Tier und hat eine gänzlich andere Stellung vor Gott. Also der Mensch hat den lebendigen Atem oder Hauch, Odem, oder man kann auch sagen, den Geist eingehaucht bekommen von Gott und war jetzt in der Lage, den Auftrag zu erfüllen und die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt zu reflektieren. Das geschah zur Geburtsstunde des Menschen. Wir wissen aus der Geschichte des Alten Testaments, dass das scheiterte. Der Mensch hat eben nicht seinen Auftrag ausgeführt und die Herrlichkeit ist nicht in der Weise zur Geltung gekommen, wie es sein sollte. Deswegen schauen wir als Christen sehr pointiert auf Jesus Christus, weil mit Jesus etwas Neues begonnen hatte und Jesus auch seine Kirche initiiert hatte. Und in gewisser Weise hat Jesus zur Geburtsstunde der Kirche dasselbe gemacht, was er schon im 1. Mosebuch zur Geburtsstunde des Menschen gemacht hat. Wir lesen nämlich in Johannes 20, Vers 22, bevor Jesus verschwunden ist in den Himmel, steht er vor seinen Jüngern. Wer weiß, was er gemacht hat? Er hat sie angehaucht. Jesus hauchte sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Jeder, der den Hauch Jesu gespürt und gerochen hat, wusste in dem Augenblick, hier passiert etwas, was wir schon kennen. Wir Juden kennen unsere Heilige Schrift. Wir kennen das Alte Testament. Gott hat das schon einmal gemacht. Und jetzt ist Jesus da und er haucht uns wieder erneut an. Jesus möchte damit übrigens auch kommunizieren, dass er der allmächtige Gott ist, dass er Jahwe höchstpersönlich ist und in dieser Autorität handelt. Und er haucht seine Jünger, seine neuen Geschöpfe sozusagen an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Hier haben wir wieder der Geist, der Atem, der Hauch Gottes soll sie erfüllen. Allerdings ist in diesem Augenblick noch nicht das geschehen, was Jesus sagt, weil Jesus war noch da. Okay, bitte noch nicht aussteigen, es ist ein bisschen schwierig. Aber Jesus handelt hier auf eine prophetische, also ankündigende Art und Weise und sagt: Das kommt von mir, aber es ist jetzt noch nicht der Moment, wo ihr in Wahrheit empfangen wird. Erst einmal muss ich zum Vater im Himmel gehen und von dort aus werde ich dann den Geist senden. Wenn ihr ihn dann empfangt, dann werdet ihr wissen, das kam von mir. Ich bereite euch jetzt darauf vor, es ist mein Hauch, es ist mein Atem, den ich euch gebe, dass ihr lebendig werdet, um den Auftrag in dieser Welt auszuführen. Deswegen sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, kurz bevor er dann von der Erde abdankt, um zum Vater im Himmel zu gehen, heißt es: Aber ihr werdet Kraft empfangen. Jetzt sagt er, das wird also passieren. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, dort wo wir jetzt gerade sind, als auch in ganz Judäa, also der größere Bezirksbereich, sag ich mal, und Samaria, noch ein weiterer Flecken Erde, und bis an das Ende der Erde. Das ist Jesu Perspektive. Es beginnt hier im Kleinen, aber soll nicht klein bleiben. Ich möchte bis an das Ende der Erde. Wenn wir eben gerade aus der Schöpfungsgeschichte gelesen und aufgepasst haben, sehen wir, Gott hat gesprochen: Seid fruchtbar. Jesus hat ja auch gesagt, dass wir Frucht bringen sollen. Vermehrt euch und füllt die Erde. Gott wollte, dass die Ebenbilder Gottes sich vermehren auf dieser Erde. Und dass der königliche Einfluss mehr und mehr wird auf diesem Planeten. Was Jesus hier sagt, ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was wir schon im 1. Buch Mose lesen. Dafür sind die Jünger da. Dafür ist die Kirche, ist die Gemeinde dort. Also das Ziel ist, das lesen wir in Habakuk 2, Vers 14, ein alttestamentlicher Prophet, der in die Zukunft hinausspricht, was geschehen soll, welches Ziel Gott sich gefasst hat. In Habakuk 2, Vers 14 lesen wir: Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Oh, was für ein Wort. Das ist Gottes Ziel. Gott möchte nicht weniger als alles. Gott möchte nicht weniger als alles. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. So, das ist das Ziel. Jesus möchte an diesen Auftrag anknüpfen. Er kennt das Prinzip der Vervielfältigung, der Multiplikation. Das hat er ja selber installiert als dreieiniger Gott. Und hat das zur Geburtsstunde der Kirche nochmal neu ins Leben gerufen und seiner Gemeinde beauftragt. Und ein Schritt, um an dieses Ziel zu kommen, damit die Erde voll der Herrlichkeit des Herrn wird, ist der Prozess der Jüngerschaft. Wir haben letzte Woche schon einen Teil uns mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Predigtthema, und wen taufst du? Ich hoffe, dass ihr schon seit letzter Woche eine Idee habt, wen ihr taufen könntet. Also ein Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, dass die Erde voll der Herrlichkeit des Herrn ist, ist der Prozess der Jüngerschaft. Denn Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wir befinden uns wieder in dem Moment, bevor Jesus von den Jüngern geht, also seine letzten Worte, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Hier haben wir es wieder. Alle Nationen. Gott will nichts weniger als alles. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren oder zu befolgen, darin zu wandeln, dem zu gehorchen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Bis zum Schluss wird es gehen. Bis zum Schluss wird das gehen. Meine Botschaft wird den ganzen Erdball erreichen. Es wird keinen Fleck mehr geben, wo meine Botschaft nicht gekannt wird. Bis zu dieser Vollendung bin ich bei euch. Und diesen Auftrag habt ihr. Ihr habt den Auftrag, die Herrlichkeit des Herrn glänzen zu lassen, nicht nur in eurem Wohnzimmer, nicht nur in eurem Kämmerlein. Ja, da beginnt es. Aber von dort aus in die Stadt Emmendingen, in den Breisgau, Südbaden, Nordbaden, ins Schwabenland, feindliches Gebiet und sogar darüber hinaus. Amen. Ist uns klar, welches Vorrecht das ist, dass Jesus uns zu Partnern macht, seiner Mission? Gott möchte seine eigene Herrlichkeit leuchten lassen. Gott möchte, dass man etwas von ihm wahrnimmt, dass man ihn erkennt, dass man ihn lobt, dass man sich über ihn freut, dass man sein Leben auf ihn hin ausrichtet. Und er gebraucht uns dazu, dass das wahr wird im Leben von echt lebenden Menschen. Gott könnte das auch ganz alleine machen. Gott braucht dich nicht. Nur mich. Gott braucht uns nicht. Aber was für ein Privileg, dass Gott uns Menschen zu Partnern macht. Es gibt kein Geschöpf auf diesem Erdenball, Erdenrund, was dieses Privileg mit uns teilt. Noch nicht mal die Engel haben das Privileg, auf Erden die Herrlichkeit des Herrn zu vervielfältigen und zu multiplizieren. Ich weiß nicht, wenn du einen Engel sehen würdest, vielleicht hast du auch schon mal so eine Begegnung gehabt mit einem Engel des Herrn. Ist nicht so oft, aber ich kenne Menschen, die das schon erlebt haben. Wow, das ist ein krasser Moment, wenn du einen Engel siehst. Und denkst, wow, so erhaben. Ja, das ist ein Bote Gottes. Gott macht uns zu Partnern. Hier auf diesem Planeten. Er gebraucht dich und mich, um die Erde zu erreichen. Um aus allen Nationen Jünger zu, ich sag mal, rekrutieren, Jünger zu machen. Und das ist kein Wunder. Jesus sagt ja diesen Jüngern den Auftrag und es ist kein Wunder, dass die Jünger die Hosen voll hatten. Also die haben ja da nicht jubiliert und in die Hände geklatscht. Jawohl, super, ist ja klasse. Sie haben eher gedacht, Jesus, ist keine gute Idee, dass du von hier weggehst. Jesus, du bist ungefähr um die 33 Jahre. Du hast noch was vor dir. Du könntest noch länger. Und du sprichst vom ewigen Leben. Du könntest auch für immer hier sein und einfach das weitermachen, was du bis dann gemacht hast. Die Jünger hatten da keinen Bock drauf zu sagen, alles klar, das machen wir jetzt auch mal. Sondern die waren, als Jesus gesagt hat, Leute, ich werde gehen, waren die fertig. Die waren platt. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass du gehst. Jesus sagt, es ist euch nützlich. Es ist euch nützlich, dass ich gehe. Weil wenn ich nicht gehe, kommt wer nicht? Der Heilige Geist, der in uns das bewirken soll und uns fähig machen soll und zurüsten soll. Die Jünger hatten da richtig Angst vor, weil sie bislang gesehen haben, dass der Rabbi, ihr Meister, Jünger rekrutiert. Er hat das gemacht. Die Leute haben sich um ihn versammelt und seinen Worten gelauscht, auf seine Botschaft gehört, seine Gebote befolgt. Und jetzt werden sie auf einmal ins Boot genommen. Jetzt sollen sich Jünger aufmachen, um Jünger zu machen. Jetzt sollen sich Jünger aufmachen, um Jünger zu machen. Jesus vertraut uns den Prozess der Jüngerschaft an. Jesus vertraut uns den Prozess der Jüngerschaft an. Und dieser Prozess der Jüngerschaft ist dafür da, damit die Herrlichkeit des Herrn diese Erde erfüllt. Dafür ist Jüngerschaft da. Ich würde sagen, Jesus, das ist eine ganz schlechte Idee. Soll ich dich erinnern, Jesus, wie das damals war? Das hat schon mal nicht geklappt. Und jetzt machst du noch einmal denselben Fehler. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, werden wir sehen, bei aller Unvollkommenheit, die wir Menschen bis zur Vollendung der Zeitalter auch an uns haften haben. Wenn wir in die Geschichte sehen, dann sehen wir, dass Jesus Wort hält. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Freund von mir, Roberto Botrel heißt er, ist ein Brasilianer, der in Spanien lebt und Gemeinden trainiert, in Jüngerschaft zu wachsen. Er schreibt, zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte, war die Welt in tiefen moralischen, sozialen und geistlichen Chaos versunken. Die Juden, die vom Römischen Reich unterdrückt wurden, träumten von einer tiefgreifenden Verwandlung ihrer Nation. Die Revolution, die Jesus jedoch vorschlug, war weder politisch noch militärisch. Die Veränderung jedes Einzelnen, einer beeinflusst den Nächsten, der wiederum von anderen beeinflusst wird, hat schließlich das Römische Reich zu Fall gebracht und eine neue Gesellschaft hervorgebracht, eine neue Zivilisation, bekannt als das Christentum, mit neuen Werten und Prinzipien, eine vollkommen andere Welt. Schauen wir uns die Welt heute an, erkennen wir, dass wir genau das wieder brauchen. Eine Revolution. Wer kann sie lostreten? Ich glaube, dass derselbe Jesus durch seinen Leib, das ist die Kirche, derjenige ist, der diese Revolution bewirken will, die unsere Welt verwandeln wird. Wir, du und ich, die wir an Jesus als unseren Herrn und Erlöser glauben, wir sind sein Leib. Wir haben diese Hoffnung in unseren Händen. Wir haben diese Hoffnung in unseren Händen. Schluss mit Gemeinden, die Stillstand erleben, keine Menschen erreichen, keine wirklichen Jünger machen und keinerlei Einfluss auf ihr Umfeld haben. Schluss damit. Wir brauchen eine lebendige Kirche, die sich Christus und seinem Werk ernsthaft hingibt und verpflichtet weiß. Wir brauchen eine tiefgreifendere Jüngerschaft, die Menschen wirklich verändert. Wenn wir die Kraft der Multiplikation von wahren Jüngern Jesu verstanden haben, die andere zu Jüngern machen, die wiederum andere zu Jüngern machen, dann wird die Kirche nie mehr die gleiche sein. Und auch die Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Multiplikation hat die Welt zur Zeit der ersten Kirche verändert. Multiplikation ist auch heute die Antwort für die Erneuerung unserer Welt. Puh, okay, langes, tiefes Zitat, ich weiß. Aber wenn wir aufrichtig sind, werden wir sehen, unsere Welt ist nicht mehr die gleiche wie im ersten Jahrhundert. Die Botschaft Jesu hat diese Welt verändert und großen, großen Segen gebracht. Auch in den natürlichen Bereichen außerhalb unserer Gemeindegrenzen sehen wir, welchen Segenseinfluss das Evangelium auf unsere Nationen hatte. Und du siehst sehr, sehr deutlich einen Unterschied zwischen den Ländern, wo das Christentum die Oberhand hatte für viele Jahrhunderte, und den Ländern, wo das Christentum nicht Fuß gefasst hat bis heute. Da siehst du einen massiven Unterschied. Menschen werden unterdrückt, Menschen werden versklavt, Menschen werden geknechtet. Menschenrechte AD gibt es noch nicht einmal. Davon kannst du noch nicht einmal träumen. Wir leben in einem Land voller Freiheit, voller Wohlstand, voller Segen. Meine Lieben, das ist ein Resultat der biblischen Botschaft. Weil die biblische Botschaft auch das Potenzial von Menschen herausarbeitet, weil sie Ebenbilder Gottes sind. Und sie in die Kreativität Gottes auch hineinsteigen dürfen. Gott ist ein kreativer Gott. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er möchte auch, dass wir schöpferisch tätig werden. Dass wir auf diesen weiten Raum kommen, den Gott uns gibt. Und das Evangelium eröffnet diesen weiten Raum, dass wir uns im Namen Gottes entfalten als seine Geschöpfe. Und dort, wo das Evangelium regiert, ich meine nicht mit Schwertern, sondern dort, wo die Herzen vom Evangelium regiert werden, hat das einen Segenseinfluss auf ganze Nationen. Und davon zehren wir heute. Aber wir alle wissen, wenn wir nicht ganz blind sind, dass das auf wackeligen Boden steht, auf wackeligen Füßen steht. Dass das nicht safe ist, sicher für alle Zeit. Und deswegen schreibt der Roberto Botrel, habe ich das gut ausgesprochen? Ja. Sisi. Deswegen spricht er davon, dass wir eine neue Revolution brauchen. Hey, aber die geht, indem die Kirche sich wieder mobilisiert und erkennt, Gott hat angefangen zu multiplizieren durch seine Ebenbilder und hat durch Jesus wieder neu das Prinzip der Vervielfältigung und der Multiplikation in die Kirche installiert, dass wir die Erde erobern mit der Herrlichkeit des Herrn durch Jüngerschaft, indem einer den anderen beeinflusst. Also biblische Jüngerschaft hat das Ziel, sich zu multiplizieren. Und wir haben vorhin in der Lesung von Reinhold gelesen, einige Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief, ein wichtiger Brief, um auch das zu verstehen, worum es geht. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5 bis 7 lesen wir, dass Paulus von sich schreibt, wie er und sein Team in der Stadt Thessaloniki unterwegs waren und was das für einen Effekt hatte auf die Menschen. Und jetzt lernen wir, wie Jüngerschaft erfolgreich funktioniert. Dort heißt es, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also das Wort Gottes kommt. Man erlebt Kraft, man erlebt den Heiligen Geist und eine große Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Also Paulus spricht hier davon, dass Multiplikation, Jüngerschaft erfolgreich war in Thessaloniki. Warum? Weil sie Nachahmer waren von dem, was sie dort gesehen und gehört haben. Was die Apostel, was sie gepredigt haben, wie sie gehandelt haben, wie sie gebetet haben, wie sie mit Menschen umgegangen sind. Jüngerschaft geschieht durch Nachahmer. Ahmung. Wichtiger Begriff. Wenn du musst dir heute zwei Begriffe merken. Der eine ist Nachahmung. Zum zweiten kommen wir gleich. Jüngerschaft geschieht durch Nachahmung. Ich sehe jemanden und folge diesem Beispiel. Deswegen sagt Paulus an unendlich vielen Stellen, 1. Korinther 4, Vers 16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Wir gehen jetzt gleich weiter. Achtet, er bezieht sich immer wieder auf sich. Er bezieht sich immer wieder auf sich, auch auf Christus, aber er hat die Kühnheit zu sagen, folgt mir nach. Geht in meine Jüngerschaft. 1. Korinther 4, Vers 16. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. 1. Korinther 11, Vers 1 wiederholt er es an diese Gemeinde. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich folge Christus nach, ich folge seinem Beispiel und ich bin jetzt bei euch und du siehst mich, folgt mir nach. Nachahmung ist das Prinzip von Jüngerschaft. Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Jüngerschaft, damit wir den Auftrag Gottes erfüllen in dieser Welt, bedeutet es, dass wir selber nachahmen, dass wir Menschen zum Vorbild haben, dass wir Beispiele haben, an denen wir uns langhangeln können, wo wir sehen, da sehe ich die Prinzipien des Reiches Gottes, die Prinzipien des Evangeliums, die Prinzipien Jesu Christi sehe ich in dieser Person realisiert, natürlich nie zu 100%, ja, aber zu einem großen Teil und dem ahme ich selber nach. Es ist wie eine Schablone für mich, wie eine Art Muster, wo ich mich hineinbegebe und von dieser Person anfange zu lernen. 2. Thessalonicher 3, Vers 9. Wir geben uns euch zum Vorbild, damit ihr uns nachahmt. Das ist krass. Man könnte sagen, wow, Paulus, du bist ganz schön arrogant. Ich. Und dann haben wir uns untereinander so dieses Vokabular abgewöhnt. Nein, wir folgen keinen Leuten, sondern wir folgen dem Herrn. Für Paulus ist das falsche Demut. Er weiß, dass wir ein Leib sind, zusammengefügt und dass wir Glieder an einem Leib sind und dass wir miteinander funktionieren und dass wir einander brauchen. Hey, wenn du sagst, ich glaube an meinen Jesus und es reicht, wenn du glaubst, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche nur meinen Jesus, dann wirst du niemals Jüngerschaft verstehen, wie sie gedacht ist. Denn Jüngerschaft lebt von Nachahmung. Du musst Menschen um dich herum haben, denen du nachahmst. Und ich frage dich hier und heute, wem ahmst du nach? Das Begriff für Nachahmer, was wir jetzt eben gerade ganz oft gehört haben, ist immer das griechische Wort mimetes. Und mal ganz langsam, mimetes. Wer weiß, welches deutsche Wort von diesem griechischen Wort kommt? Mimen. Roxana, kennt man das auch im Rumänischen? Ja, wie heißt es auf Rumänisch? Amima. Ah, cool. Mimen. Nachahmen. Jemandem etwas nachmachen. Zuschauen, an diesem Beispiel lernen und es ebenso tun. Mimen. Mimetes. Und welches Bild eignet sich dafür besser als die Eltern-Kind-Beziehung? Denn Paulus hat einen Timotheus gehabt an seiner Seite, von dem er ganz oft spricht und auch zu dem er Briefe schreibt. Aber nicht nur, wir sehen auch immer in verschiedenen Briefen, dass er so Informationen über Timotheus und ihn, seine Beziehung, streut. Und dort finden wir heraus, dass Jüngerschaft Nachahmerschaft ist, oder man könnte auch sagen, geistliche Kindschaft. Lest mal, was Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 2 sagt. Du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nah, als wärst du mein eigener Sohn. So soll Gemeinde funktionieren. Du bist mein Sohn. Dieser Timotheus wusste, ich bin ein geistliches Kind und lerne von anderen. Ich mime Vorbilder nach. Ich ahme anderen Vorbildern nach, die ich habe. Philipper 2, Vers 22. Ihr kennt aber, also hier geht es darum, dass jetzt Paulus über Timotheus schreibt. Ihr kennt aber Timotheus' Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Also da ist jemand, ein Timotheus, der weiß, ich möchte ein Kind Gottes sein und Gott hat es so gemacht, dass Jünger Jünger machen und ich brauche Jüngerschaft in Form von Nachahmung. Das heißt, ich hänge mich an jemanden ran und lerne von ihm im Evangelium zu dienen. Und so beschreibt dann Paulus diese Beziehung. Hey, er ist mir wie ein Sohn. Und ihr wisst das auch. Man weiß, mit wem er in Kontakt ist. Und er sucht auch meine Gemeinschaft. Das ist etwas, was nicht über YouTube geht. Das ist nicht etwas, was du auf Instagram sehen kannst. Nachahmen, dafür braucht es Zeit. Wenn Paulus die Eltern-Kind-Beziehung, die Eltern-Kind-Sprache verwendet, dann möchte er auch sagen, das braucht auch Gelegenheiten, wo man miteinander auch das Leben teilt und das Leben sieht. Hey, einfach nur mal in den Gottesdienst rein zu dippen und dann wieder weg zu sein, wie ein Taco. Ja, das ist nicht christliche Jüngerschaft. Es geht um eine Eltern-Kind-Beziehung, es geht um geistliche Kindschaft, wo ich involviert bin und geistliche Eltern um mich herum habe, denen ich nachahme, wo ich das sehe. Es gibt manchmal so diese Sprache heutzutage, vor allem von Eltern, die viel beschäftigt sind und keine Zeit für ihre Kinder haben, spricht man dann sehr gerne davon. Wir hatten am vergangenen Samstagabend eine sogenannte Quality Time, eine Qualitätszeit, wo wir was Besonderes gemacht haben, wo wir unterwegs waren, ich irgendwie Geld investiert habe, Geld in die Hand genommen habe, um meinen Kindern eine Freude zu bereiten. Hey, super, das ist klasse. Manchmal wird das Reden von der sogenannten Quality Time als Entschuldigung dafür genommen, dass man schlicht und ergreifend sich keine Zeit für seine Kinder nimmt und um sein eigenes Gewissen zu beruhigen und zu befriedigen, setzt man Quality Times ein, um das angeblich zu kompensieren. Aber Eltern-Kind-Beziehungen leben nicht von Quality Times. Eltern-Kind-Beziehungen leben von Quantity Times, Quantität, Dasein. Ein Kind will nicht primär, hey, zweimal in Europa-Park und dann ist unsere Beziehung tipptopp, sondern ich brauche dich jetzt. Wenn ich von der Schule komme, möchte ich erzählen, was mir auf dem Herzen ist. Ich möchte dir von meinen Beziehungen erzählen, zumindest möchte ich die Gewissheit haben, dass du da bist, weil einige Eltern haben vielleicht so schon Kinder an ihrer Seite, wo sie denken, wo das Kind nicht unbedingt sagt, ich muss dir unbedingt was erzählen. Aber auch wenn du Teenie-Kinder hast, ja, für Teenie-Kids ist es wichtig zu wissen, meine Eltern sind da. Sie sind da. Solche Dinge verschieben sich auch, ja, dass man dann irgendwie unter Gleichaltrigen oder mit einem Jugendleiter mehr in Kontakt ist und Dinge preisgibt. Das ist alles okay, aber wir müssen da sein. Ein Kind braucht den Vater, ein Kind braucht die Mutter. Es braucht dieses Gemeinschaftsgefüge. Es braucht Quantität. Und nicht in allererster Linie Qualität. Das könnten wir auch gerne noch on top draufsetzen. Das ist okay. Aber ich kann von mir erzählen, gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen anders, ja. Aber auch als Jugendlicher war ich sehr offen zu meinen Eltern. Das ist längst nicht bei allen so, habe ich mir sagen lassen. Es war für mich ein Genuss, wenn ich von der Ausbildung nach Hause gekommen bin. Also ich war schon volljährig, ja. Und meine Mutter war da. Meine Mutter ist da. Und dann essen wir zusammen und dann quatschen wir und wir erzählen. Hey, das hat mich geprägt. Das hat mich geprägt. Ich will von meiner Mama keine Quality Time. Die habe ich leider erst jetzt, wo ich erwachsen bin und weit weg von Mama wohne. Ich bin ja ein erwachsener Mann, zumindest meistens. Aber ihr seht an meiner Emotion, ich bin immer noch Kind. Wir bleiben, wenn wir in der Jüngerschaft sind, auch in dem Prozess der Nachahmung. Wenn du sagst, ey, ich bin schon so lange im christlichen Business unterwegs, weil ich mal erzähl das mal hier den Jünglingen, aber ich weiß schon eine ganze Menge, wenn du wüsstest, was ich durch habe, hey, wenn du wüsstest, was ich schon durch habe im Glauben. Ich bleibe aber im Prinzip der Nachahmung. Ich brauche, Beispiele um mich herum, wo ich Dinge lerne, denn ich bin doch noch nicht vollkommen. Deswegen ist auch Gemeinde dazu Ergänzung, dass wir einander sehen. Und ich brauche auch in meiner Gemeinschaft hier die Möglichkeit, auch ich als Pastor, wo ich Dinge lerne, nachahme. Und ich habe mir Dinge von anderen abgeschaut. Hier in dieser Gemeinde, die ich als Hirte leite, habe ich mir von anderen Leuten Dinge abgeguckt, wo ich gesehen habe, hier ist etwas löblich, hier ist etwas schön, hier etwas, hat es einen Glanz von der Herrlichkeit Gottes. Das möchte ich in meinem Leben haben. Und deswegen suche ich Gemeinschaft und schaue zu, diene gemeinsam im Evangelium. Und das soll auf mich abfärben. Ich bin Nachahmer. Jüngerschaft ist geistliche Kindschaft. Aber lasst uns mal weitergehen, wir müssen ja irgendwann zum Ende kommen. Das ist das eine. Nachahmung, Nachahmer. Jesus möchte aber nicht nur, dass wir Nachahmer bleiben. Jesus möchte, dass wir auch einen Schritt weiter gehen. Und deswegen ist es interessant, was Paulus noch über Timotheus zu sagen hat. In 1. Korinther 4, Vers 17 sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth: Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes Kind und treues Kind im Herrn ist. Also hier spricht er wieder von seinem Kind, aber er sagt jetzt nicht nur, der zusammen mit mir gedient hat, sondern er sendet ihn jetzt selbst. Timotheus ist jetzt an der Reihe, nicht nur neben Paulus zu stehen, sondern jetzt anderen vorzustehen und selber ein Beispiel zu sein für andere. Nicht nur ein Beispiel zu haben, sondern auch ein Beispiel zu sein. Darum sagt Paulus zu Timotheus höchstpersönlich in 1. Timotheus 1, Vers 18: Diese Botschaft vertraue ich dir an, Timotheus, mein Kind. Und auch Eltern müssen lernen, Kinder erwachsen werden zu lassen. Du lachst, Vater sitzt daneben. Eltern müssen lernen, die Kinder auch laufen zu lassen. Du bleibst mein Kind. Aber du hast jetzt ein Niveau erreicht, wo du schon anfangen kannst, selber zu laufen. Wir sollen nicht nur Konsumenten bleiben, nicht nur Nachahmer sein. Ja, wir sind Nachahmer und wir sollen auch Nachahmer bleiben, aber nicht nur Nachahmer bleiben, sondern auch Vorbilder werden, denen etwas anvertraut wird, was sie wiederum verwalten können und in andere multiplizieren können und vervielfältigen können. Es ist mir wichtig, dass junge Leute, wer ist hier so zwischen 17 und 25? Mal Hand hoch. Einige sind sich noch nicht so ganz. Ey, und du? Wie alt bist du? Schon 35 oder was? Oder meldest du dich so? Timotheus bekommt es gesagt, als er in den Anfängen seiner 20er Jahre war. Die Bibel dreht sich nicht nur um Menschen, die schon ergraut sind und kurz vorm Abdanken sind und deswegen wird auf einmal Jesus wichtig. Timotheus war ein junger Typ, voller Eifer, voller Leidenschaft für Jesus, hat sein Leben ausgerichtet auf das Reich Gottes, hat darin alles hinein investiert und ist ein junger Typ. Ein junger Typ, der anfängt, Vorbild für andere zu werden. Also wenn du dich in diesem Altersspektrum befindest, denk nicht, das ist für etwas, was irgendwann ist. Hey, das kann jetzt schon beginnen. Du kannst noch Teenie sein, ohne Mist. Du kannst noch Teenie sein, aber schon so gelehrt sein in den Prinzipien des Evangeliums, dass du anfangen kannst, Vorbild zu sein für andere. Das ist möglich. Du kannst als Jugendlicher in deiner Schule Vorbild werden für andere. Und keinen geringeren Standard möchte Jesus für dein Leben. Jesus möchte nichts weniger als das. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, der so jung ist, ein leidenschaftlicher Typ war, aber auch ein bisschen ängstlich. Dem sagt er in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte deine Jugend. Niemand verachte deine Jugend, und das müssen die Älteren von uns hören, so alle ab 30. Ja, wirklich. Wir können von jungen Leuten Dinge lernen. In manchen Gemeinden denkt man so, ach, was soll das junge Gemüse, was können wir von denen lernen? Eine ganze Menge. Jesus war 30, als er angefangen hat zu dienen. Alle konnten was von ihm lernen, aber haben ihm auch sein Alter vorgeworfen. Hey, du bist so jung, was predigst du hier rum? Wir können von jungen Menschen eine ganze Menge lernen, wenn sie mit Jesus unterwegs sind. Sie können Beispiele werden im Glauben. Und nicht nur für Jüngere. Hey, ihr jungen Leute, ihr könnt ein Beispiel werden für die älteren Generationen. Ihr könnt nicht nur Nachahmer von älteren Generationen sein, auch das, ja, hoffentlich. Aber ihr könnt selber auch Vorbilder sogar werden für ältere Generationen. Deswegen sagt Paulus auch in 2. Timotheus 1, Vers 2, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Timotheus ist in der Gefolgschaft von Paulus und er lernt von ihm und er sagt, und jetzt, auch wenn du jung bist, bring es anderen bei, was du verstanden hast, mach andere zu Jüngern und bringe ihnen bei, dass sie andere wieder lehren. Vervielfältigung, Multiplikation. Jüngerschaft ist geistliche Kindschaft, aber Jüngerschaft ist auch geistliche Elternschaft. Wir brauchen nicht nur Nachahmung, sondern auch Vorbildlichkeit. Wir müssen in Nachahmung wachsen und zum anderen in der Vorbildsrolle wachsen. Den Anspruch auch sehen, Herr, du willst aus mir ein Vorbild machen. Wow, was für eine schöne Nachricht. Was für ein Zutrauen des Herrn, dass er dich sieht in allen deinen Mängeln, in all deinem Versagen und sagt, ich will dich zum Vorbild für andere werden lassen. Aber das tut er nicht aus deiner eigenen Kraft. Denn allein diese Botschaft wäre eine schlechte Nachricht. Amen, Emma. Amen, genau. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist dafür, den er uns gegeben hat, damit wir Frucht bringen und den ganzen Erdball erreichen durch den Prozess der Jüngerschaft. Jetzt denkst du, oh, immer so groß gedacht. Warum immer so groß gedacht? Ich bin doch nur so klein und kann vielleicht nur einen prägen. Ja, aber wenn der eine den anderen prägt und der wieder den anderen prägt, was haben wir dann? Multiplikation von der feinsten Art. Und das ist das, was wir in der Lesung auch gehört haben. Und ihr seid, 1. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 7, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Ihr ahmt uns nach und wurde zu Vorbildern für andere. Für richtig, richtig viele. Wir haben das Potenzial als Mannschaft Christusgemeinde, nicht nur ein, zwei Personen zu prägen. Wir können ganze Landstriche prägen. Wir können ganze Gebiete prägen durch den Prozess der Jüngerschaft. Wir dürfen nicht zu klein denken. Das, was Gott uns hier und heute in die Hand legt, die Hoffnung, die wir in unseren Händen haben, von uns kann ein Segen ausgehen, der in ganz Südbaden, Nordbaden und sogar ins Schwäbische reichen kann. Die Frage ist, ob wir das in Anspruch nehmen und sagen, jawohl, ich will anfangen nachzuahmen. Und konkret, ich möchte Leuten zuschauen, wie gehst du mit den Dingen des Reiches Gottes um? Wie gehst du im Glauben um? Wo sehe ich die Reflexion Gottes im Leben eines Christen? Und wo kann ich ins Gespräch gehen und sagen, ich möchte das auch. Ich möchte davon lernen. Das ist das eine, die Nachahmung. Aber wenn ich das gelernt habe, an wen kann ich das weitergeben? Du hast schon eine ganze Menge gelernt. Du hast schon eine ganze Menge erfahren im Reich Gottes. Wem gibst du weiter? Wem gibst du weiter? Wenn wir einfach nur uns sammeln, um gemeinsam besser für uns beten zu können, besser für uns die Bibel studieren zu können und darin Genüge haben, dann verstehen wir nicht den Auftrag Jesu. Und dann wirst du auch nicht die Freude erleben und auch nicht die Kraft des Heiligen Geistes erleben können, wie die Thessalonicher das erlebt haben, was die Apostel nämlich gemacht haben. Die haben gesagt, wir bringen das Wort und wir bringen auch Kraft und Heiligen Geist im Gepäck. Und das habt ihr gesehen und das hat sich in euch vervielfältigt. Geh raus. Manchmal muss man noch nicht mal rausgehen, sondern einfach nur hier die Augen öffnen. Wo sind Menschen, wo ich Einfluss nehmen kann? Es ist an der Zeit, dass wir als Nachahmer auch nachahmenswerte Vorbilder werden für andere. Dass wir aus der Kindschaft heraus auch Eltern werden. Und auch wenn man Vater und Mutter wird, man hört nicht auf, Kind zu sein. Das ist man. Aber man kann durchaus Kind sein und es verpassen, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen für andere. Wir alle kennen solche Menschen, die nicht lernen, erwachsen zu werden. Und in der Gemeinde Jesu ist es nicht das Vorrangige, Kinder im natürlichen Sinn zu zeugen. Wenn wir auch diesen Segen haben, dann dürfen wir den Herrn dafür preisen. Aber Jesus hat eine neue Qualität reingebracht, auch wenn du keinen Mann hast an deiner Seite. Auch wenn du keine Frau hast an deiner Seite, kannst du geistliche Kinder zeugen. Du kannst geistliche Kinder in die Nachfolge holen. Und du wirst hier eine Frucht haben, die in alle Ewigkeit reicht. Seid fruchtbar und mehrt euch. Kriegt durch Jesus Christus eine ganz neue Färbung, eine ganz neue Komponente. Lass uns zum Schluss kommen. Wir waren diese Woche in unserer DNA-Gruppe und haben gemeinsam über die letzte Predigt reflektiert und haben darüber gesprochen, dass auch wir als Jünger Jesu beauftragt sind, Menschen zu Christus zu führen, sie selber zu taufen, dass wir das dürfen und dass wir auch andere trainieren, im Glauben zu wachsen. Und das war eine schöne Zeit, oder? War echt gut. War so erbauend, so ermutigend, wenn du keine Kleingruppe hast. Heute ist der Tag, das zu ändern. Komm auf uns Älteste zu. Wir haben miteinander darüber gesprochen und wir sind danach ins Gebet gegangen. Und dann ist etwas Schönes passiert. Wir hatten so eine Gebetszeit, viele haben gebetet. Und dann sagte ein Bruder, ich nenne ihn mal Charlie. Charlie sagte, bevor wir aufstehen wollten, ich habe noch eine Frage. Wir beten hier so und ihr betet laut. Ich kann nicht vor anderen laut beten. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich habe da irgendwie eine Blockade in mir. Was ist mit mir los, sozusagen, dass ich nicht hier in dieser vertrauten Gemeinschaft mit euch kann ich reden, aber mit euch vor dem Herrn sprechen ist nicht möglich. Andi, komm mal nach vorne. Andi ist jetzt nicht Charlie. Ja? Andi ist Andi. Aber Andi als unser DNA-Leiter war dabei. Nimm mal hier das Mikrofon, bitteschön. Du bist heute an der kurzen Leine.
Ja.
Und Andi hat das gehört. Und du hast prompt reagiert. Und gib uns einen Einblick. Was hast du in dem Augenblick gesagt?
Ja, ich habe gesagt, das kommt mir sehr bekannt vor, weil ich war in derselben Lage vor ungefähr zweieinhalb Jahren, dass ich nicht laut beten konnte. Das war für mich irgendwie unmöglich. Für mich im Stillen war gar kein Thema, aber öffentlich das andere hören, was ich sage, was ich Gott mitzuteilen habe, das war für mich nicht machbar. Ja. Und dann habe ich dem Charlie auch ein paar Tipps gegeben, wie es bei mir war. Und danach haben wir uns verabschiedet, sind heimgefahren. Und während der Fahrt hat mir Jesus das so sehr aufs Herz gelegt, dass ich mit dem Charlie nochmal ins Gespräch gehen soll. Dass ich mit ihm Kontakt aufnehmen soll und ihm einfach zu berichten, wie es bei mir war. Damit ich einfach das, was ich erlebt habe, das, was ich nachahmt durfte von meinen Brüdern, bei mir ging es genauso, ich habe zu ihnen auch gesagt, also Leute, wie ihr betet, ja, das ist für mich so schön zuzuhören, aber ich selber kann es nicht. Ja? Und ich durfte wachsen, ich durfte das erfahren, ich durfte lernen. Und das, was ich erfahren habe oder nachahmen durfte, das möchte ich jetzt weitergeben. Weil das ist nicht nur mein Auftrag, das ist auch unser Auftrag. Und ich möchte euch auch ermutigen, jeder hat mit Gott irgendwas erfahren, was er weitergeben möchte oder weitergeben kann. Ich kann euch nur ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Ihr seid ein großer Segen für andere. Und ja, was ich noch sagen möchte, ihr werdet es aber nie erfahren, wenn ihr keinen Kontakt zu einer Person habt. Ihr werdet nie erfahren, was hat mein Bruder, was hat meine Schwester für ein Anliegen. Geht ins Gespräch, trefft eure Geschwister, ladet sie ein. Und nicht nur, sag ich mal, auch neue Geschwister, die kommen, sondern auch die Geschwister, die ihr schon lange kennt. Geht ins Gespräch und erst dann erfahrt ihr, was sie für Anliegen haben, was sie für Sorgen, was sie für Nöte haben. Und das kann ich euch nur ans Herz legen.
Hey, danke. Danke, Andi. Vielen Dank. Mir war es wichtig, diese Situation hier hineinzubringen, weil wir manchmal, wenn wir eine Predigt hören, an die große Mission weltweit da draußen denken. Jünger machen beginnt hier. Menschen tiefer in die Erkenntnis des Herrn zu bringen. Und so mancher Charlie schlummert hier und kann nicht beten. So mancher kennt das und weiß, ich bin Christ, aber mir fällt es schwer, meine Lippen wirklich zu öffnen. Vor anderen Christen sogar. Und miteinander in die vertraute Gemeinschaft mit dem Vater in den Himmel zu kommen. Ist ja witzig eigentlich. Aber es ist eine große Not. Und jetzt ist hier ein Bruder, der sieht den Bruder und sagt, ich nehme mich deine an. Nicht, weil ich ein Gebetsprofi bin und die mächtigste Salbung im Gebet bei mir liegt, also vielleicht auch schon. Aber ich kann dich an die Hand nehmen, dass wir gemeinsam hier einen Schritt weiterkommen. Hey, und das Ziel ist, Charlie, dass du selber nicht nur beten lernst, sondern das, was du dort lernst, auch anderen weitergibst. Und wenn jetzt dieser Charlie dann aufsteht und sagt, ich werde das, was ich gelernt habe, hier in dieser Jüngerschaft. Gott möchte mit mir nicht nur, dass ich lerne, zum Vater im Himmel zu sprechen, sondern er möchte von mir, dass ich andere sehe in ihrer Gebetsnot und dass ich ihnen nahe komme und dass ich in ihrer Not ihnen begegne und ihnen zeige, ihnen beibringen kann, wie man betet. Und ich bringe ihnen bei, wie man mit anderen beten kann. Hey, dann ist ein Andi, dann ist ein Charlie, dann ist das Kind von Charlie unterwegs. Und dann lernen wir alle gemeinsam, was es bedeutet, vor dem Herrn zu stehen und unser Herz vor dem Vater im Himmel auszuschütten, was das Natürlichste der Welt sein sollte. Was wir aber seit dem Sündenfall irgendwie verloren haben, uns einfach in die Gegenwart Gottes hineinzubegeben und das zu genießen. Aber in Christus Jesus ist das möglich. Und das dürfen wir lernen. Aber das lernen wir in Jüngerschaft, indem wir nachahmen und uns auch als Vorbilder sehen. Daran ist nichts Arrogantes, sondern ein Privileg und ein Vorrecht. Zu sagen, ich darf Vorbild sein, weil ich dem größten Vorbild folge. Und das ist nicht mein Pastor, sondern mein Jesus. Und er ist mit mir. Er gibt mir die Kraft des Heiligen Geistes, damit ich andere weiterführen darf, die wiederum andere weiterführen dürfen. Amen. Musik.